Thema meiner Predigt heute ist, wie Gott dich reich versorgt. Das ist doch gut, oder? Wie Gott dich reich versorgt. Darum soll es gehen. Und wir haben letzte Woche eine starke Predigt von Pastor Graziano gehört, wo es um das Thema Zeit geht. Und ich möchte heute ein bisschen weitermachen. Nochmal um dieses Thema vielleicht ganz allgemein, also nicht nur, wie wir unsere Zeit investieren, sondern auch, wie wir mit unserem, dem Rest unseres Lebens umgehen. Wir hatten letzte Woche gehört, Galater 6, Vers 9 und 10, da war dieser Bibelvers, solange es noch Zeit bleibt, wollen wir mehr allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Solange uns Zeit bleibt, wollen wir Gutes tun, wollen wir ein Segen sein. Das ist unser Auftrag, okay? Wir haben einen Auftrag. Du bist nicht per Zufall hier, sondern du bist hier, weil Gott dich designt hat. Er hat einen Plan für dein Leben. Die Bibel sagt, dass jeder Tag schon aufgeschrieben ist und Gott sich das so vorgestellt hat, geträumt hat über dein Leben. Und ich kann dir schon was verraten. Es gibt nichts Besseres, wenn du in diese Spur kommst, die dem Traum Gottes entspricht. Das ist der Moment, wo Gott Segen schenkt, wo es dir gut geht, wo du Abenteuer erlebst, wo du erlebst, wie Gott dein Leben gebraucht, um nicht nur dein Leben zu retten, sondern auch das Leben von anderen Menschen auf immer und ewig zu verändern. Das ist cool. Das ist cool. Hey, wenn du dazu beitragen kannst, dass ein Menschenleben neu geschrieben wird. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt ja das Gebiet der Glücksforschung, wo man untersucht, wie entsteht Glück? Welche Menschen sind am glücklichsten? Was ist die Formel dahinter? Wie kann ich ein glückliches Leben leben? Und die Glücksforscher sagen, Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast. Es hängt nur davon ab, was du denkst, okay, von deinen Gedanken. Oder Viktor Frankl, ein anderer Forscher, er sagt, das Glück des Menschen liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Interessant. Also egal, wie lange man forscht und was die so rauskriegen, Entschuldigung, ihr lieben Glücksforscher, das hätte ich euch vorher schon sagen können, es entspricht so ziemlich dem, was die Bibel darüber sagt, über ein Leben, was Sinn und Erfüllung hat. Das sind genau diese Prinzipien. Es hängt nicht davon ab, was du hast, sondern was du denkst. In deinen Gedanken, in deiner inneren Haltung zu dir selber, zu Gott, zu deinen Mitmenschen. Das ist die Quelle von allem, was passiert, auch für deine innere Zufriedenheit. Und Glück ist nicht die Summe des Wohlstandes, sondern im Gegenteil, geben ist seliger als nehmen. Es gibt nichts Schöneres zu geben. Das ist sogar, macht mehr Glück, wenn du geben kannst, als wenn du Wohlstand hast. Das ist auch die Erklärung, warum Menschen, die sehr, sehr reich sind, kann es trotzdem passieren, dass sie todunglücklich sind. Okay? Also wenn du dein Leben durchspielst und alles erreichst, was du haben möchtest, was du dir träumst, vielleicht das schöne Haus, der Hund, die Frau, die Kinder, der Ferrari oder was, ich weiß nicht, vielleicht ist ein Segelboot im Atlantik. Und wenn du das alles hast, kann es passieren, dass du immer noch unglücklich bist, obwohl du alles hast. Du kannst reich sein, aber nicht glücklich. Du kannst glücklich sein, aber nicht reich. Das ist eine Spannung, in der wir sind. Und ich kann dir nur einen Tipp geben, wenn du das mehr entdecken möchtest, wie wir es jetzt über die Predigt machen können, lege ich dir wirklich dieses Buch ans Herz. Das heißt, ein Leben voller Segen. Und wir verschenken das, okay? Das gibt's am Infopoint, wie alles, was wir heute hören, gibt's immer am Infopoint. Dieses Buch, ich kann dir das wirklich ans Herz legen. Das hat so in unser Leben reingesprochen. Da werden biblische Prinzipien erklärt, wie das funktioniert, wie Gott über Reichtum, über Glücklichsein, über Wohlstand, über Finanzen denkt. Und es lohnt sich, das wirklich zu lesen. Aber nimm es dir nur mit, wenn du es auch wirklich liest, okay? Also wir wollen es dir gerne schenken, aber es ist auch eine wertvolle Sache. Und es lohnt sich, eine Investition in dein eigenes Leben, wenn du das dir zu Gemüte führst. Zum Thema Reichtum spricht Jesus selber, und ich habe es vor ein paar Monaten schon mal zitiert, diese Bibelstelle in Matthäus 6, und es ist gut, wenn wir über Dinge reden, also näher ran wie zu Jesus persönlich können wir nicht gehen an Gottes Herzschlag, okay? Alles, was Jesus persönlich sagt, das ist so original, wie es nur sein kann. Und Jesus spricht sehr wohl über Finanzen, in Matthäus 6, Vers 19 bis 24, bei mir ist so diese Überschrift, die im Nachhinein drüber gesetzt wurde, über unvergänglichen Reichtum, Punkt, Punkt, Punkt. Und da heißt es, Vers 19, häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an, sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb nehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich möchte ganz explizit sagen, dass dieser Bibelvers ist kein Verbot für Reichtum. Das wird manchmal so da hineingelesen oder interpretiert. Aber das ist nicht primär. Also heißt nicht, du musst arm sein. Du darfst durchaus Wohlstand haben. Es geht aber darum, um die Frage, wo ist dein Herz? Und da ist eine Gefahr da drin, dass wenn Reichtum oder wenn du dein Leben, du musst nicht mal viel Geld haben, du kannst auch arm sein und dein Leben dreht sich nur ums Geld, okay? Also das ist gar kein Problem. Dein Herz kannst du verlieren. Selbst ohne Geld kannst du dein Herz in Geld verlieren. Interessant, okay. Aber funktioniert. Jesus ist wichtig, dass unser Herz nicht sich verliert im Thema Finanzen, im Thema Reichtum, sondern dass wir unseren Schatz an der richtigen Stelle setzen. Und ich liebe es eigentlich, wenn unser Herz, wenn Menschen voller Leidenschaft sind. Ich war am Wochenende jetzt bei Weihnachten Neuer Leben und wir haben Freunde eingeladen, haben es zusammen angeschaut und dann danach waren wir noch am Weihnachtsmarkt, haben so das ein bisschen Zeit miteinander gehabt und schwupps war das Handy raus und dann ging es darum natürlich, wie spielt der KSC gerade? Und dann so ein kleiner Bub, okay, 10 Jahre alt irgendwie, guckt auf Kicker online und dann 3 Reihen weiter war ein älterer Typ, der hat auch geguckt und so. Ich dachte, was ist denn hier los? Also wir sind doch gerade auf dem Weihnachtsmarkt und so. Was machen die? Aber da ist Leidenschaft dahinter. Und das ist cool, Gott hat uns so gemacht, ein Herz zu haben. Und dann die leuchtenden Augen, 0-2, wir führen. Und dann ein Tor war Eigentor, egal. Hauptsache, wir sind 2 Punkte vorne dran. Und dann 1-2. Und dann in der Nachspielzeit 2-2. Auch in dieser Träne, die ich dann in diesen kleinen Jungen gesehen habe, ist auch Leidenschaft mit drin. Wir sind so gemacht. Unser Herz ist gebaut, unsere Persönlichkeit als Menschen, dass wir leidenschaftlich sind. Und lass dir das von niemand rauben. Aber wir müssen uns entscheiden, wofür wir unsere Priorität geben. Ganz einfaches Beispiel. Als Teenie, gerade so die Jungs, hey, weißt du, ein kleiner Junge, so ein kleiner Teenie-Boy, da sind die Hormone am Explodieren. Schon wenn Mädel ihn anguckt, ist er verliebt. Oh, sie hat mich angeguckt, okay. Ich schaue jetzt nicht in die erste Reihe. Ist alles gut? Und wenn sie zurückguckt, dann wird der Kopf rot und oh. Das ist toll, okay. Das ist cool, das ist einfach. Aber wenn wir älter werden als Erwachsene, hast du hoffentlich gelernt, und jetzt wird's deep, deine Blicke zu lenken und dich bewusst zu entscheiden, wem du deine Liebe schenkst. Hoffentlich überlässt du es nicht deinen Augen, weil deine Augen, die nehmen alles, was angeboten wird. Okay. Aber dein Kopf ist hoffentlich ein bisschen intelligenter, dass du dich entscheidest, hey, für diese Frau gebe ich mein Leben. Mein ganzes Leben, meine ganze Liebe lasse ich da reinfließen in diese Beziehung oder in diesen Mann. Und ich entscheide mich, mein Herz zu lenken. Okay? Hey, wir reden heute nicht über Beziehungen, okay? Alles gut. Es geht nur darum, um unser Herz, wie es funktioniert. Und das gilt für jeden Bereich. Das gilt auch für unsere Finanzen. Wofür schlägt dein Herz? Wo platzierst du dein Herz? Wir müssen uns entscheiden, wofür wir unsere Priorität geben. Wir müssen uns entscheiden, wo unser Schatz im Leben sein soll. Wenn wir es nicht tun, wird das Herz automatisch es finden und sehr schnell kann es sein, dass einfach du irgendwie einfach nur für deine Arbeit, für deine Finanzen, für deine Miete, für dein Ding arbeitest und lebst und alles dreht sich darum. Am Ende ist das Leben rum, aber du hast nicht das Glück und diesen Plan gefunden, den Gott für dich vorbereitet hat. Psalm 69, Vers 10 unterstreiche in dir, das ist so toll ausgedrückt. Die Liebe zu deinem Haus, Gott, sie verzehrt mich wie ein Feuer. Das ist die richtige DNA für unser Herz. Also wenn du dich fragst, hey, wie sollte mein Herz sein? Was wünscht sich Gott? Dass du eine Liebe hast für das Haus Gottes. Und im Haus Gottes ist Gott, okay? Also du liebst Jesus, du kannst nicht Jesus lieben, ohne sein Haus zu lieben, du kannst sein Haus nicht lieben, ohne Jesus zu lieben. Es ist dieses, füttere dein Herz, richte es aus darauf, dass du sagst, mein Herz soll Gott lieben und sein Haus. Ich bin mir überzeugt, die Menschen, die hier diese Lichterketten aufgehangen haben, die haben es gemacht, weil sie sagen, wir wollen Gott ehren damit. Wir lieben dieses Haus, wir wollen, dass Menschen, die reinkommen, Gott begegnen und es genießen können. Du musst dich entscheiden, ich muss mich entscheiden, immer wieder anstacheln. Mein Herz soll seinen Schatz bei Gott finden. soll seine Priorität darauf geben. Du kannst reich sein, aber mach nicht Reichtum zu deinem Schatz. Und wir haben ja diese Kampagne Mein Herz für sein Haus gestartet. Und das ist schon interessant, wie Menschen darauf reagieren. Ich finde es, mich beeindruckt es, wenn manchmal Geschäftsleute sich hinsetzen und plötzlich eine größere Summe auf dem Konto eingeht. Puff, Mein Herz für sein Haus. Wieder ein Sprung nach oben. Boah. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wenn jemand jetzt mehr Finanzen hat, fällt es ihm leichter oder fällt es ihm schwerer, da einen großen Schritt reinzugeben? Ich glaube, dass Menschen, die viel Finanzen haben, sich auch ganz bewusst, das ist ein Grund, warum sie Finanzen haben. Und ich weiß es, hey, du machst dir Gedanken darüber. Du hast investiert. Du hast deine Zeit und deine Fähigkeiten so gemacht. Du hast eine Gabe, die Gott dir geschenkt hat, Finanzen freizusetzen für dein Leben, für du bist erfolgreich in dem, was du tust. Und wahrscheinlich, wenn du Geld hast, heißt es, du kannst sehr gut mit Geld umgehen. Du weißt, was ein Cashflow, was ein Deckungsbeitrag, was Investment. Du weißt, wie ein Investment sich auszahlt. Und mich beeindruckt es, wenn Menschen sagen, hey, gerade die sich so viel Gedanken über Geld machen, sagen, ich tue mich entscheiden, eine größere Summe ins Haus Gottes zu geben. Ich glaube, dass viele Menschen, die auch hier bei dieser Kampagne mitmachen, ich unterstelle das einfach mal, dass sie ein bewusstes Investment machen. Dass ihr sagt, hey, ich will das investieren in Reich Gottes. Das ist eine Summe, aber die legt mir Gott aufs Herz und ich will gut investieren. Und vielleicht haben das Geschäftsleute uns voraus, sie sind es gewohnt zu investieren in ein Projekt, in einen Auftrag, in eine Geschäftsbeziehung. Das ist so die Denkweise. Aber ich möchte dich auch herausfordern, wenn du kein Geschäftsmann bist, auch zu überlegen, in was möchtest du investieren? Welchen Auftrag gibst du deinem Herzen? Sagen, hey, das möchte ich geben. Und ich bin beeindruckt, man kriegt es ja so mit, manche Leute das ganze Jahr über legen sie sich was auf die Seite oder machen sich einen Dauerauftrag oder irgendwas, weil sie sagen, hey, ich möchte ein Herz für sein Haus, möchte ich diesen Betrag geben. Ich möchte das in Gottes Haus reinbringen. Ich möchte diesen Teil davon haben. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, hey, ich will 1% dazu geben. Keine Ahnung. Oder 10 oder was auch immer. Dieses, hey, ich will mich bewusst investieren. Warum? Weil ich will meinen Schatz im Haus Gottes in der Ewigkeit sammeln. Okay? Und das ist eine Hilfe. Hey, ich glaube, diese Kampagne, ich liebe Mein Herz für sein Haus dafür, weil es uns immer wieder lehrt, wo ist dein Schatz? Und es uns immer wieder eine Challenge gibt. Hey, was willst du geben? Und dazu lade ich dich einfach ein. Wie gesagt, Infos, ein paar mehr Tipps findest du in dem Buch, was ich vorgestellt habe. Aber Jesus spricht weiter darüber. Und dann heißt es in Vers 22, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar von Licht erfüllt. Okay? Stellt euch dieses Bild vor, durch die Augen fällt Licht in den Körper. Und wenn die Augen klar sind, wird der ganze Körper von Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid und Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erlöscht ist? Ich glaube, dieses Bild von Licht ist ja nicht die Sonne gemeint, sondern Licht, was hier reinkommt, ist die Herrlichkeit Gottes, die uns erfüllen möchte, die unser Inneres füllt. Und diese Finsternis ist, wenn Gott nicht uns erfüllt, was ist dann da? Dann ist nichts da. Dann ist Dunkelheit in uns. Und dann sind wir kein Segen, sondern im Gegenteil, Neid und Habgier trübt unser Herz und unser ganzes Leben kommt unter diese Dunkelheit. Und deswegen ist wichtig, Jesus sagt, achte auf deine Augen, auf deinen Blick, auf was du siehst, dass du klar siehst, dass du den Blick auf die richtige Sache richtest, dass das Licht voll dich erfüllen kann. Und Neid und Habgier trüben uns hier. Neid und Habgier trennen uns von Gottes Herrlichkeit. Und deswegen ist es so gefährlich, okay? Es geht nicht darum, Neid und Habgier machen die Kasse leer. Nee, es geht viel, viel schlimmer. Neid und Habgier trennen uns davon, dass Gottes Herrlichkeit unser Herz erfüllen kann, unseren Schatz bei Gott findet. Das Auge ist das größte Sinnesorgan, mit dem wir die Welt wahrnehmen. Also Das ist das Größte. Natürlich, wir hören noch, wir schmecken, wir riechen, aber mit dem Auge, das ist erstmal der größte Einfluss, den wir haben. Und wir sind so gepolt, dass wir innerhalb von Millisekunden, ich kann im Bild zeigen, zwei Pizzen und innerhalb von Millisekunden wirst du erkennen, welche Pizza ist gut und welche ist schlecht. Welche ist 4 Wochen alt, welche ist 3 Jahre alt, welche ist frisch, welche dampft. Dein Auge ist drauf gepolt, innerhalb von Millisekunden. Und ich glaube, dass das Auge nicht nur für diese Welt, sondern das Auge ist auch entscheidend für die geistliche Welt. Die Frage, die Jesus hier stellt, ist, worauf richtest du deine Augen? Worauf richtest du den Blick deines Lebens, den Blick deines Herzens? Und ich hatte so in der Vorbereitung dieses Lied, leider kann ich nicht singen, aber dieses alte Lied, richte den Blick nur auf Jesus. Okay, ihr kennt es nicht. Sarah, du kennst es noch, ich weiß es. Schau auf sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Das ist so wunderschön. Richte den Blick nur auf Jesus. Das ist die Frage. Du möchtest, dass dein Leben gesegnet ist. Du möchtest Glück erleben durch den Schatz an die richtige Stelle. Jesus sagt, richte den Blick auf Jesus, auf sein Gesicht und die Dinge der Welt werden blass im Licht seiner Gnade. Jesus sagt, Neid und Habgier tut unser Herz betrüben, okay? Deswegen ist es ein Feind für deine Seele, ein Feind für dein Herz, ist Neid und Habgier. Und weißt du, was das Gegenmittel ist? Das Gegenmittel ist Großzügigkeit. Das Gegenmittel gegen Neid und Habgier ist Großzügigkeit. Und ganz ehrlich, hey, das ist Neid und Habgier, ist so in unserem Leben verwurzelt. Also bei jedem Mittagstisch, wenn du ein bisschen in einer Großfamilie aufgewachsen bist, da ist Neid und Habgier. Wenn die Schüssel auf dem Tisch ist, wer greift zuerst hin? Wer kriegt zuerst die Pommes? Wer kriegt die knusprigen Pommes? Wer kriegt das große Stück Steak? Wer kriegt nur Würstchen? Wer kriegt den letzten Schluck Cola? Wer kriegt die richtige Menge an Eiswürfel? Also darum wird gefightet, okay? Zumindest bei uns in der Family. Es ist in uns drin. Aber Jesus hat komplett den anderen Style. Wir sind gepolt, wenn es hart auf hart kommt, zähle nur ich. Richtig? Wenn es hart auf hart kommt, zähle ich selber. Das ist unsere schlechte Natur. Und Jesus, er hat uns das vorgelebt. Er hat genau das Gegenteil geprägt. Er hat gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann gebe ich mein Leben für dich. Wenn es hart auf hart kommt, wenn alle Menschen sich von mir trennen, werde ich trotzdem treu sein und bleibe ich dir treu. Das ist der Zuspruch, den Jesus für dich hat. Und immer wenn du das Kreuz siehst, erinnere dich daran, wenn es hart auf hart kommt, gibt er sein Leben für dich. Er hat es schon getan. Und Jesus sagt weiter, Großzügigkeit schützt uns vor Neid. Vers 24, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Man kann nur einem Herrn dienen. Und ich dachte, als ich es so gelesen habe, oh, danke Jesus, das ist genau die Erklärung, wie ich mich fühle. Ich habe ja nicht das Problem, dass ich nicht Bock habe, mit Gott unterwegs zu sein. Und vielleicht, ich hoffe, dass es dir auch so geht. Und wenn nicht, dann lade ich dich ein, es einfach zu erkennen, was Gott für dich hat. Aber wenn ich jetzt so durchgehe durch die Reihen, keine Angst, ich komme nicht zu dir, aber wenn ich so fragen würde, hey, hast du Lust irgendwie, dass Gott in dein Leben dein Herz verändert, dass er dich segnet, dass er mit dir ist, dass er mit dir Geschichte schreibt, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, das wäre doch gut, also ich glaube das schon, ich will das. Das ist der leichtere Teil, das zu erkennen und sich darauf einzulassen. Die Schwierigkeit ist, dass es noch ein Alternativangebot gibt. Und Jesus sagt, hey, sind wir ehrlich? Heiko, beides zusammen funktioniert nicht. Du musst dich entscheiden, wem du dienst. Und du kannst auch nicht sagen, ja, so Halftime, okay, so Halftime. Ich mache Job-Sharing, Herr-Sharing. Funktioniert nicht. Dein Herz wird sich immer in eine Richtung fallen. Und du musst dich entscheiden, okay? Erinnert euch an den pubertierenden Teenie-Boy? Das eine, der Blick und puh, Liebe ist im Haus. Und so ist es auch für unser Herz. Da ist etwas, oh. Es fliegt irgendwo hin. Du musst dich entscheiden, hey, mein Herz soll Jesus gehören. Ich will ihm dienen. Und deswegen, hey, mein Herz für sein Haus. Verstehst du es jetzt? Verstehst du es? Verstehst du, warum wir jede Woche darüber reden? Hey, weil es so wichtig ist. Der größte Schatz unseres Lebens wird entschieden in unserem Herzen, in der Ausrichtung und in dieser Entscheidung. Mein Herz gehört Jesus. Ich mag das. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also du musst wirklich massiv entscheiden in deinem Leben, ich will Gott dienen mit meinem Herzen. Wenn du das nicht tust, wird automatisch ist die Chance sehr hoch, dass dein ganzes Leben sich einfach nur um dich selber, um deine Wünsche, um deine Versorgung, um deine Altersversorgung, um deinen Bausparvertrag, um deine, keine Ahnung, Miete, Haus bauen. Ey, ganz ehrlich, alle anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, das ganze Leben dreht sich darum, okay? Die sind voll beschäftigt damit. Also warum soll es dir nicht anders gehen? Und deswegen sagt Jesus, hey, halt. Nicht nur, was du im Kopf und vielleicht am Sonntag denkst, sondern die Frage deines Herzens ist eine Grundsatzentscheidung. Du musst dich entscheiden, was ist wirklich Priorität in deinem Leben? Du musst dich entscheiden für Großzügigkeit, für diesen Plan Gottes, dass nur das gibt in deinem Leben. Das ist die einzige Zeit. Und weißt du, Finanzen und Geld ist nur ein Teil davon. Dieser Egoismus, ich habe es vorhin gesagt, das ist schon beim Mittagessen fängt es an. Und es gibt ganz viele Dinge, wenn man so mal auf die Begriffe so hört, was in unserer Gesellschaft verwendet wird. Letztens habe ich meine Frau gefragt, hey Schatz, was machst du? Ich war gerade zu Hause, was sagt sie? Ich habe gerade Me-Time. Me-Time war Social Media Time, sorry Schatz. Das ist Payback Time. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Me-Time, okay? Ich brauche jetzt Zeit für mich. Wir hatten diesen bescheuerten Begriff eingeführt. Verstehst du? Zeit, war das nicht ein Geschenk irgendwie? Hey, Pastor Graziano, letzte Woche, Zeit als Gabe, als Geschenk. Und was machen wir? Wir gehen nach Hause, haben Me-Time. Und aber bitte, also ich kann jetzt nicht alles, was ich sage, immer relativieren. Ja, es ist gut, dass du Zeit für dich hast. Manchmal muss man sich zurückziehen. Man muss einen gesunden Umgang mit Zeit haben, okay? Und das kannst du jetzt für alles, okay? Aber bitte, du weißt genau wie ich, hey, wie wir unsere Zeit verschwenden. Wie egoistisch wir da drin sein können. Ich brauche jetzt eine Auszeit. Oder das ist ja auch so ein Modewort, dass man sagt, ich nehme ein Sabbatical. Ich nehme ein Sabbatical. Und das ist cool, ey. Heutzutage geht es. Du kannst ein Sabbatical nehmen. Das heißt, dass du irgendwie ein Jahr zum Beispiel unbezahlten Urlaub dann hast. Oder ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, ob man in der Church ein Sabbatical nehmen kann. Egal, also auf jeden Fall, das ist so ein Arrangement. Also so eine, hey, du dealst es aus, du machst Überstunden und dann nimmst du dir eine Auszeit für dich, ein Sabbatical. Und was machen die Menschen? Die reisen um die Welt und so weiter. Aber weißt du, was die Definition für ein Sabbatical eigentlich ist? Der Sabbat ist unsere Zeit mit Gott. Weißt du was? Hey, wenn du ein Sabbatical hast, ich gönne dir das und vielleicht ist es auch Zeit, einfach mal auszusteigen und alles. Ich will das nicht bewerten. Es gibt gute Gründe dafür. Aber hey, du kannst ein ganzes Jahr Auszeit haben und um die ganze Welt segeln und machen und tun und dabei Gott verpassen. Eigentlich wünscht sich Gott, dass wir uns ein Sabbatical für ihn nehmen. Sabbatzeit. Heute ist Sabbat. Dieser Gottesdienst, dieser Moment, dieser Tag, der Gott gehört, der Sonntag, wir feiern Sabbat am Sonntag. Und diese Zeit, hey, das ist auch unser Verständnis. Deswegen, überleg mal, jede Woche sagen wir, renn ich davon, trink noch ein Latte Macchiato, geh noch zum Borsalino. Also man könnte ja denken, was ist denn mit denen los? Wollen die ihre alte Milch und ihren Kaffee loswerden? Haben die einen Deal mit der Pizzeria oder irgendwas? Um was geht es euch denn eigentlich? Wir sind doch Kirche, 90 Minuten, predige und dann lass mich in Ruhe. Nein, unser Verständnis ist ein anderes. Unser Herz gehört Gott und dem Haus Gottes. Wir wollen unsere Zeit, unsere Energie, unsere Liebe investieren ins Haus Gottes. Hör ich mal einen Amen irgendwann? Entschuldigung, haben wir vergessen. Unser Herz gehört im Haus Gottes. Und wir entscheiden uns, jetzt ist nicht Kirche aus, schnell nach Haus, Me-Time, Pizza und irgendwie auf der Couch, sondern da ist eine Strategie dahinter. Wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, wo jemand, der kommt, die Gelegenheit hat, Anschluss zu finden. Und nicht nur bei Gott Anschluss, ey, Jesus war toller Gottesdienst, aber deine Leute, Katastrophe, die interessieren sich gar nicht für mich. Das wäre doch schlimm, oder? Und deswegen machen wir das, fördern wir das. Und Gott sei Dank haben wir italienische Pastoren, die genau diese Kultur hat, so eine göttliche Kultur da drin. Dieses für Menschen, Beziehung, das, was Gottes Kultur ist. Deswegen lade ich dich ein, Großzügigkeit zu leben, dich zu entscheiden, ich will einem Herrn dienen, und zwar Gott. Und er entscheidet über meine Zeit, über meine Geld, über mein Sabbatical, über meine Me-Time, über meine Auszeit, über mein Ego, über mein Schnitzel auf dem Mittagstisch, wer die größten Eiswürfel kriegt, wer den besten Platz hat. Ich will mein Haus aufmachen. Deswegen, vorhin, als ich gesagt habe, lad doch Menschen an Heiligabend ein. Entschuldigung, Heiligabend? Da habe ich meine Familientradition. Wir sind doch zusammen. Nein. So eine geniale Chance, Menschen, die alleine sind, ein Segen zu sein. Selbst die Glücksforscher sagen das. Das ist irgendwie, was war das? Das Glück des Menschen liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Also wenn dir das besser hilft, statt Jesus, dann nimm halt das. Okay. Weiter, macht ihr keine Sorgen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm wichtiger seid, viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf diesen Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht so prächtig gekleidet wie eine von diesen Blumen auf dem Feld. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Oh Mann, Jesus, du bist ganz schön hart. Das ist echt cooles Preaching. Danke, Jesus. Das ist gut. Hey, das ist von ihm persönlich, direkt aus dem Herz Gottes. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr dies alles braucht. Das ist echt auf den Punkt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich davon bestimmen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch mal Sorgen machen, oh, der Kühlschrank ist leer oder das Konto ist im Minus und ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, okay? Das heißt nicht, dass das nicht auch Teil ist. Ja, das gehört dazu. Aber nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich davon bestimmen. Denn Menschen, die Gott kennen und lieben, haben sich entschieden, mein Herz, ich werde einem Herrn dienen, nämlich Gott, und ihm wird mein Herz gehören, für ihn will ich meine Schätze sammeln, ihm gehören meine Finanzen, meine Me-Time und mein Steak auf dem Tisch. Ich liebe Jesus, das ist so, also so ein klar, ich brauche gar nichts groß dazu sagen, sammelt euch Schätze im Himmel. Und dann der zweite Punkt ist, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Was ist wichtiger? Wir sind Gott wichtiger wie diese Blumen und die Spatzen und alles. Jesus möchte, dass wir uns um die richtigen Sachen Sorgen machen. Macht euch keine Sorgen darum. Warum? Ihr könnt nur einem Herrn dienen. Ihr könnt euch nur für eine Sache Sorgen machen. Deswegen macht euch doch nicht dafür Sorgen. Es gibt einen besseren Grund, sich Sorgen zu machen. Und das kommt jetzt Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Boom. Mic drop Jesus. Ganze Menge flippt aus. Jesus sagt, macht euch Sorgen um eine Sache. Entscheide dich, wer der Herr deines Lebens ist und mach dich Sorgen für eine Sache. Für das Reich Gottes, für den Plan Gottes, für die Menschen, die Gott dir ins Herz legt, für das, was um dich herum passiert, für die Kirche, für den Plan, den Gott für dein Leben hat, für den Auftrag, den er uns gegeben hat, geht hin in alle Welt, macht sie zu Jüngern, lehrt sie, alles zu behalten und mir nachzufolgen. Es geht darum, den Fokus auf Jesus, diesen Blick auf Gott und sich Sorgen für Jesus zu machen. Weißt du was? Du möchtest wissen, wie du sorgenfrei bist? Du möchtest wissen, wie das Leben dir nicht so Stress macht und dazu noch Gott dich segnet? Mach dir Sorgen für Jesus. Mach dir einfach, fang an, ich will mir Sorgen um Gott machen, um sein Haus, um sein Reich, um die praktischen Dinge. Ich will nicht dran vorbeilaufen, sondern ich will mich investieren. Und wie funktioniert das? Ganz praktisch. Ich glaube, dass es im Herz passiert. Es ist eine Entscheidung, Jesus, zwei Herren, entscheidest dich, einem Herrn zu dienen und du entscheidest dich, deine Sorgen dafür zu machen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Gott selber anfängt und dir den Blick zeigt für Dinge. Okay? Aber für den Fall, dass es schief geht, Ein paar praktische Tipps. Schau dich um. Menschen, die dir begegnen. Wo Gott vielleicht zu dir spricht, hey, geh auf die Person zu. Alles dreht sich um Menschen. Praktische Dinge. Schau dich um, du bist im Haus Gottes. Vielleicht werden Hilfe gebraucht, irgendwas. Kümmere dich darum. Es gibt Menschen, die haben sich gekümmert, die sind heute um 7.30 Uhr hergekommen und haben einfach gesagt, weißt du was? Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht predigen, aber ich mache mir Sorgen um Gottes Haus und ich werde hier sein. Und ich gucke, dass die Lichter da sind, die Stühle da sind und was auch immer. Hey, das ist so einfach. Sich Sorgen um Gott zu machen, ist so easy. Das ist nicht das Problem, okay? Und weißt du was? Bei Gott ist immer ein Platz frei. In seinem Team ist immer ein Platz frei. Also ich zu sagen, Gott, wo brauchst du mich? Wo kann ich was tun? Und dafür musst du auch nicht erst nach Afrika gehen oder auf eine Bibelschule oder irgendwas. Fang einfach an, dir Sorgen zu machen darum. Was ist Gottes? Hey Gott, was ist dein Problem? Hey, und plötzlich deine eigenen Probleme werden so viel kleiner. So viel kleiner. Wo sollen wir unseren Schatz sammeln? Bei Jesus. Was ist wichtiger als Nahrung und Kleidung? Die Menschen um uns herum. Angefangen mit dir und alle, die um dich herum sind. Worum sollen wir uns sorgen? Um Gottes Reich. Und weißt du was? Ich möchte es auch sagen, es geht nicht darum, dass wir Gutes tun. Das ist, was diese Welt sagt, hey, du möchtest ein besserer Mensch sein, sei glücklich, gib und tu Gutes. Das ist nicht unser Ziel, dass wir Gutes tun. Das ist viel zu schwach. Gutes tun ist einfach nur gut. Unser Ziel, unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist, Menschen in die Ewigkeit zu retten. Verstehst du? Deswegen, es geht nicht darum, dass wir ein guter Mensch sind. Das ist ein Nebenprodukt. Wenn wir Jesus begegnen, ey, natürlich verändert es unser Leben. Ey, du hältst gar nicht aus, in Gottes Gegenwart zu sein und dann nach Hause zu gehen, alle anzuschreien, dich für den Arsch zu verhalten. Das funktioniert gar nicht. Du wirst mit Gott Probleme kriegen, okay? Aber unser Job ist nicht, Gutes zu tun. Das ist einfach nur gut. Wir haben ein viel, viel größeres Ding. Wir haben ein viel, viel größeres Problem. Diese Welt, sie wird zu Ende gehen. Wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Wir feiern Advent, weil er wiederkommt. Wir werden mal vor Gott stehen, vor seinem Thron. Und deswegen, unser Auftrag ist viel, viel größer. Wir haben den Auftrag, Menschen zu Jesus zu bringen und darin teil zu sein. Weißt du was, das kann jeder von uns. Erzähl einfach Menschen, warum du in die Kirche gehst. Nimm einfach Menschen mit in deine Kleingruppe. Gründe eine Kleingruppe. Sag, hey, meine Kleingruppe, komm, hier Menschen, hier mein Wohnzimmer ist offen. 4, 5 Leute, egal. Du brauchst deine Wohnung nicht dafür irgendwie besonders qualifizieren. Na, vielleicht soll sie aufgeräumt sein und schön, aber das kommt von alleine. Wenn du dir Sorgen machst für Gottes Reich, kommt es automatisch. Jesus selber höchstpersönlich sagt, sorg dich nicht um diese, du kannst keinen zwei Herren dienen, sorg dich nicht um Kleidung und Nahrung, das ist das kleinste Problem, das kann Gott besser wie du, sondern sorg dich um das Reich Gottes. Dann wird er euch mit allem versorgen. Und ich erlebe das so oft, Ich höre es auch oft von Menschen, die sagen, hey, ich habe so viel Stress gehabt, was weiß ich, die Jugend, Echo, die Kleingruppe, ich musste mich um Menschen kümmern, da war irgendwas, ich hab gar keine Zeit gehabt. Und dann war dieser wichtige Termin, da war dieser Moment, da war dieses Ding und Gott hat einfach ein Wunder getan. Es war plötzlich da, hat sich um alles gekümmert. Aber ich war baff, dass wenn ich mich um Gott sorge, dass er sich um mich sorgt. Ja klar, steht doch da. Sag doch Jesus, lass dich darauf ein, mach nicht den Fehler, nach Hause zu gehen und die erste Sorge kommt und du bist gleich wieder in dieser Falle, alles dreht sich da drum herum, was du nicht kannst, was du nicht im Griff hast. Sondern fang an, dich um Gott zu sorgen, Schätze im Himmel zu sammeln, Reichtum bei Jesus, den Blick auf Jesus zu richten. Das macht uns großzügig. Wenn wir auf ihn schauen, dann kriegen wir Großzügigkeit. Wenn wir für ihn sorgen, für Jesus Sorge tragen, dann sind wir auch großzügig. Das erfüllt uns, da haben wir Leidenschaft dafür. Und dann, und das ist das Finale, setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist der Titel meiner Predigt, wie Gott dich reich versorgt. Wenn du das tust. Und das ist genial. Das ist, was wir als Kirche erleben. Hey, ganz ehrlich, wir haben so viele Wunder als Church erlebt, wo wir gesagt haben, hey, wir empfangen von Gott, wir träumen mit ihm, wir wollen, hey Gott, was ist dein Plan? Was ist deine Sorge? Jedes Jahr fragen wir uns, was ist deine Sorge? Was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Deswegen freue dich schon auf Vision Sunday. Im Januar. Wir richten uns jedes Jahr neu aus. Gott, was willst du tun? Was sollen wir tun? Wir wollen uns nicht gemütlich machen, sondern als Kirche, wir wollen Glauben haben. Wir wollen das, was du, was dein Reich angeht, wollen wir hinterher sein. Weißt du was? Das ist wichtiger wie alles andere. Deswegen nehmen wir das so ernst. Das ist uns ein Anliegen. Deswegen auch diese Kampagne, weil wir sagen, hey, okay, wir wollen als Church in dieser Verantwortungsdimension, wollen wir großzügig sein, wir wollen groß denken, wollen das annehmen, was Gott uns aufs Herz legt. Und nebenbei wissen wir, es ist eine gute Disziplin für unser eigenes Leben. Sammel Schätze im Himmel. Entscheide dich, welchem Herrn du dienen möchtest und wem dein Herz gehört. Und dafür möchte ich einfach beten. Dazu lade ich dich jetzt ein. Komm, lass uns doch aufstehen miteinander. Lass uns diesen Moment einfach Gott hingeben. Und ich will einfach so beten und vielleicht drückst du es mit deinen Worten aus. Vielleicht zeigt dir Gott Dinge jetzt in deinem Leben, wo du merkst, hey, hier wird ein Schritt nötig oder hier ist womit ich aufhören sollte. Hier muss ich meinen Blick korrigieren. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, Gott hat geredet, okay? Und ich lade dich ein, einfach jetzt Gott eine Antwort zu geben. Während ich bete, gib ihm doch deine persönliche Antwort. Lade ihn ein, dein Herz zu verändern. Das ist ihm kein Problem. Deine Sorgen abzugeben. Tu es jetzt in diesem Moment. Es ist eine Einladung, es ist das Beste, was du tun kannst. Und richte dich neu aus und entscheide dich. Verlass diesen Ort mit einer guten Entscheidung, wer der Herr deines Lebens sein soll. Komm, lass uns beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Herr, ich danke dir für diese Hammerpredigt, die du in deinem Wort uns hinterlassen hast. Herr, für dieses starke Bild von Reichtum, von Großzügigkeit, für diese Einladung, den Blick auf dich zu richten. Und Jesus, jetzt in diesem Moment wollen wir das einfach tun, Herr. Wir wollen unseren Blick auf dich richten. Und ich bete, Herr, dass du jetzt jeden ganz persönlich anschaust. Herr, schau uns an mit deinen liebevollen Augen. Blick in unser Herz hinein. Du siehst, wo wir voll sind, voller Egoismus, voller Sorge, voller Not, voller, ja, einfach gepackt von den Dingen dieser Welt. Und Herr, danke, dass du liebevoll bist, dass du deine Hand jetzt auflegst. Und ich bete, Herr, für Herzen, die hart sind, für Hände, die geschlossen sind. Herr, dass du kommst und diese Herzen weich machst. Dass du uns unseren Blick auf dich richtest, dass du uns an die Hand nimmst. Und Herr, wir wollen ja dir dienen, aber hilf uns doch, auch diese Welt loszulassen und nicht dem Mammon dieser Welt zu dienen, sondern wir wollen dir dienen. Und du siehst all die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, all die Lebensbereiche, die jetzt dir abgegeben werden und wo Menschen einfach sagen, Herr, komm in mein Leben neu. Herr, richte mich aus auf dich. Und Herr, ich bete auch für Wunder, die passieren. Herr, ich bete, dass wir das erleben, dass wenn wir uns um dich Sorgen machen, dass du dich um uns kümmerst. Herr, ich bete, Herr, dass wir jetzt neu auch Mut haben, einfach unsere Sorge für dich zu haben, für dein Reich. Herr, dass du uns als Kirche erfüllst davon, dass wir richtig leidenschaftlich sind für dein Haus, für deinen Auftrag, für die Menschen in dieser Stadt und darüber hinaus, für die Menschen, die du uns ins Leben stellst, Herr. Schenk uns Sorge und echte Not dafür. Und ich bete, dass du unsere eigenen Dinge klein werden lässt. Hilf uns da drin und versorge du uns reichlich, Jesus. Lass es geschehen, jetzt in diesem Moment. In Jesu Namen. Ich segne dich damit. In Jesu Namen. Amen.